Okay. Zu meinem Vortrag, kurze Einführung in kryptografische Grundlagen. Ich habe den Vortrag schon mal bei einem Themenabend gehalten, hier beim Silk-Themenabend. Damals ging es eben auch um so ein Protokoll und wir hatten uns vorher gedacht, na, man könnte doch eigentlich erstmal erklären, was überhaupt diese ganzen Abkürzungen und was überhaupt dahinter steht. Und darum geht es im Prinzip, also ich will mal erklären, was sind eigentlich diese ganzen Abkürzungen hier, AES, RSA, DH, ELG, DSA, diese ganzen, man kann schon fast sagen, drei Buchstabenorganisationen, aber es sind halt irgendwelche Algorithmen, die dahinter stehen. Und ich versuche, so einen kurzen Einblick zu geben, wie die überhaupt funktionieren. Also es wird sicher jetzt niemand da komplett alles dann durchverstehen, wie RSA funktioniert und wie dann in jedem Detail, aber so, dass man so einen Eindruck hat, hey, das steht dahinter und da wird das verwendet und da wird das verwendet. Genau, also im Prinzip ist es so ein kurzer Abriss unserer Vorlesung. Ich bin an der TU der Übungsleiter für eine Vorlesung, wo es im Prinzip darum geht und hey, wer jetzt die Vorlesung hört, der kann dann auch gleich in die Prüfung gehen. Hoffentlich. Und aufgenommen. Gut, okay. Also, was ist das? Das war ja scheiße. Nicht mal. Das geht komisch mehr. Jetzt doch hier. Also, worum geht's? Ich habe mal so einen Screenshot von verschiedenen Programmen, mit denen natürlich jeder jeden Tag arbeitet, oder? Sie sehen also hier, wenn man nach OpenSSL eng-help, dann an die Help schon okay, dann listet er eben hier so einen Haufen Zeug, und wenn man da reinschaut, und hier steht im Prinzip sowas. Oh, dann kann man auch das Wort Ja, also dann gibt es hier so einen Haufen Abkürzungen, ne? AES 128, 192 hier hinten noch, ECB, CFB und was auch immer, hier unten sind noch mehr. Oder wenn man hier GPG-help und dann klappt Verfahren und dann steht hier RSAB, RSAS, CAST 5, Blowfish, Ripen, D, Char 256 und da sind ein Haufen Zeichen, also auch hier, ich habe extra eins gemacht von irgendeinem grafischen Programm, ne? Da taucht das auch noch hier. Das ist Zeros und ein Schlüssel wird für GPG generiert. Da gibt es halt hier auch DSA und Elgamal. Und man kann da irgendwas einstellen. Oder hier Cat, Flash braucht Krypto und dann steht da irgendwie was auch immer. Ja, das sind so die Befehle, die man jeden Tag einmal eingibt. Und genau, also dann versuchen wir einfach jetzt mal zu klären, was das überhaupt alles ist. Genau. Als einleitende Bemerkung, wenn es um Schlüssel geht. Und zwar, man braucht oftmals in der Kryptographie irgendwie Zufall am Rechner. Und jetzt ist die Frage, wie kriegt der Rechner überhaupt Zufall? Später braucht ihr den Zufall irgendwie für irgendwelche Schlüssel. Und da gibt es also verschiedene Sachen, wie der Rechner den bekommt, weil der funktioniert ja von komplett nur deterministisch. Und was dann die Programmierer machen, ist meistens, man nimmt den Zeit zwischen, seit dem Systemstart, da gibt es also einen Counter bei den Prozessoren, der die Takte mitzählt, die seit dem Systemstart vergangen sind. Und da kann man dann so ungefähr sagen, ja, das ist ja schon so ziemlich zufällig in dem Moment, in dem das Programm gestartet hat. Sowas können wir eben nehmen. Es gibt aber auch andere Programme, die fragen direkt, ja, tippen Sie mal jetzt irgendwie wild drauf los. Da kommen dann hier ASDF, GH, JKL wahrscheinlich ziemlich oft als raus. Und man nimmt halt an, dass man hoffentlich nie immer auf die drückt, sondern dass man sowas nimmt. Oder man kann eben, wenn man wirklich richtig Zufall will, müsste man eben eine Münze werfen oder rechnen. Also auf jeden Fall ist es eben schwierig für den Rechner wirklich richtig Zufall zu erzeugen. Wenn man allerdings den Zufall hat, weil man braucht immer so ein Seed und das ist ein Stück von einem Anfangs von einem zufällig, was der eben wirklich zufällig sein soll. Und wenn der Rechner das hat, dann nimmt er den Seed und versucht daraus einen langen Zufallszahlen zu generieren. Das Ganze nennt man einen Pseudo-Zufallszahlengenerator. Und die Annahme ist die, dass man aus der langen Folge, wenn man so einen Pseudo-Zufallszahlengenerator hat, nicht schließen kann, ob das wirklicher Zufall ist oder ob der Pseudo-zufällig generiert ist. Und natürlich darf man den Seed nicht verraten, weil wenn man den Seed einmal, wenn jemand auf den Seed schließen kann, dann kann man eben die bekannten Zufallszahlengeneratoren durchprobieren und dann schauen, was rauskommt. Das heißt, wenn man einmal so einen Seed hat und man wird am Rechner nach sowas gefragt, dann ist es zu behandeln wie ein Passwort. Also im Prinzip ist es etwas Sicheres, oder wenn man ein Passwort irgendwo eingeben muss, wird es meistens über Seed genommen. Und wenn irgendwo im Vortrag auftaucht, hier brauchen wir irgendwie Zufall, dann meine ich damit Zufall. Und Zufall ist zufällig, der ist wirklich zufällig und der ist nie irgendwie von irgendwas abhängig, weil sowas häufig gebraucht wird. Wenn man ein Passwort irgendwo eingeben soll, meine Empfehlung immer, einen Passwortgenerator benutzen. Weil man kann sich Also, wenn man viele Passwörter hat, klar, man kann irgendwie was, irgendwelche Tastenkombinationen tippen oder so, aber warum soll man sich die Mühe machen, benutzt kleinen Code-Generator, nehmt für alles ein unterschiedliches Passwort, ihr kommt gar nicht in die Versuchung, da immer das gleiche Passwort zu nehmen. Und dann mit dem Passwortgenerator wird meistens auch, gibt es Tools, die ein Passwort auch speichern, und dann nennt man ein Passwortverwaltungstool und wählt die dann eben gleich lang genug. Meine Empfehlung hier ist, man schreibt sie sich auf einem kurzen Notizzettel, klebt sich an den Monitor, ist immer noch besser, man hat die am Monitor kleben, als dass man die irgendwo gespeichert hat, weil dann hat man nur den Angreifer, der eben über die Schulter guckt, und wie viele Leute schauen schon über die Schulter. Wenn man die irgendwo gespeichert hat, hat man vielleicht den Angreifer. Ja, ja. Also ich habe da auch eine Story, da war ich auch bei uns bei einem Admin und hatte gefragt, ob ich ein bisschen mehr Plattenplatz bekomme. Mein Quota sollte erhöht werden. Der, ja, ja. Und dann stellt man sich so einen TU-Mitarbeiter vor, so, weiß ich nicht, 50, 55, Moment, macht da, tippt SSH, root at Ganymede, Enter, und dann zieht er seinen Schieber und dann...
Also ja, klar. Also für zu Hause geht das natürlich, aber Büro vielleicht dann noch nicht.
Ja, mag sein, Büro nicht, aber meine Empfehlung ist da wirklich, dann sein Gedächtnis zu trainieren und versucht euch mal so irgendwie 3, 4 Passwörter, also ich habe irgendwie so 5, 6 Passwörter, die wirklich 15 Zeichen sind, aus dem Passwortgenerator rauskommen und irgendwie nur Quatsch enthalten, die ich mir wirklich gemerkt habe. Und das Beste ist, wenn man es trainieren kann, ist, man macht den wirklich einen Klebezettel oben an die Ecke. Und immer beim E-Mails verschicken lässt man die signieren, muss dann halt so immer sein 15 Zeichen langes beklopptes Passwort eingeben, mit jedem E-Mail, die man verschickt. Ich wette mit euch, nach 2 Wochen habt ihr das, dann ändert ihr das Passwort und müsst das neue Passwort eingeben. Aber so kriegt man zumindest irgendwie 4, 5 lange Passwörter hin, und dann kennt man die eben, kann die irgendwie für seine Standardsachen, die man häufig benutzt, eingeben, und ansonsten nehmt einen Passwortmanager, in Firefox und sowas ist eingebaut, und dann habt ihr ein Masterpasswort, damit wird das verschlüsselt. Und das fungiert eben, das Masterpasswort fungiert wieder als Sieg für ein Verschlüsselungsprogramm. Okay, aber das mal als Vorbedingung, bevor wir jetzt zum Eingemachten kommen mit dem ganzen Verfahren. Nämlich das Erste, was ist ein Hash? Das wird oft, also man hört es ja oftmals, ja, und hier, da macht man einen Hash und machen da irgendwas damit. Und jetzt die Frage, was ist das überhaupt? Ein Hash ist eigentlich nur eine Abbildung von einer großen Menge auf eine kleine. Also wir haben irgendwie 2 unterschiedliche große Mengen und wir machen eine Abbildung von der einen Seite auf die andere. Und für so einen Hash sollen in der Kryptographie mehrere Annahmen gelten. Eine ist, es soll schwer umkehrbar sein, und eine ist, soll kollisionsresistent sein. So, erstmal, wie kann man sich das überhaupt vorstellen? Was ist so eine Abbildung, die eine Einwegfunktion ist? Ich sage immer, zum Erklären ist es ganz gut, wenn man sich so als Funktion vorstellt, eine Quersumme. Wir haben eine Quersumme von 115 ist 7 und die Quersumme von 52 ist auch 7. Das heißt, wir sehen, wir haben eine Menge von Zahlen, die dann alle auf die Zahlen 0 bis 9, die Ziffern 0 bis 9 abgebildet. Das heißt, wir haben eine große Menge, die wird auf eine kleine Menge abgebildet, und wir sehen ganz natürlich, da sind Doppelungen drin. Aber wir können das Ganze nie umkehren. Das heißt, wir können nie von hier nach hier rechnen. Bedeutet, wenn man die 7 bekommt und dann sagt, na, was war denn jetzt hier der Wert, der auf die 7 geführt hat? Na, da gibt es ja einfach viele davon. So. Und das ist die Sache, das ist bei dem Beispiel jetzt gerade, das ist erstmal unmöglich umkehrbar sein. Allerdings gilt für den Hash, wie er in der Kryptographie gebraucht wird, dass er nur schwer umkehrbar sein muss, weil es oftmals reicht, wenn man nur einen Wert davon findet. Und wenn das gilt, dann ist der Hash schwer umkehrbar. Man nennt das Ganze noch Pre-Image-Resistant, bedeutet, wenn man eben für den Wert, wenn es schwer ist, so einen Wert zu finden, der auf einen anderen Wert zeigt. Genau. Und eine nächste Eigenschaft ist noch, ein Hash soll kollisionsresistent sein. Und naja, unter kollisionsresistent versteht man das, dass eben diese Doppelungen, dass zwei Werte auf den gleichen zeigen, die sollen möglichst schwer zu finden sein. Bedeutet, selbst wenn man hier anfängt zu probieren, den Wert, den Wert, den Wert, den Wert, den Wert, soll man niemals zwei gleiche erzeugen. Und da sieht man schon, wenn man, erstmal sieht man, dass die Quersumme ein echt schlechter Hash wäre. Und das andere, was man aber eben sieht, ist, dass dann die Menge dieser Elemente auch möglichst groß sein muss. Also, und das sieht man auch bei den Verfahren, die in der letzten Zeit so gebrochen wurden, dass wirklich die ein kurzes Bild bilden, im Prinzip schon alle gebrochen wurden. So, die Frage ist, wofür brauche ich denn jetzt so einen Hash überhaupt? Ja, und das ist die, ja, wir sehen jetzt 2 Schlüssel, ich habe mal einfach so 2 PGP-Schlüssel, ich habe auch wenig Bit genommen, damit das überhaupt auf die Folie passt. Und das ist im Prinzip nur so ein Block an B64 kodiert. Und jetzt ist die Frage, sind die beiden Schlüssel gleich? Und jetzt kann man anfangen hier, M, Q, G, I, ja, ja, sieht irgendwie erstmal gleich aus. Und wenn man dann später kommt, wird man sehen, in der zweiten Zeile schon unterscheidet sich irgendwie. Ich habe mir auch nie besonders Mühe gegeben, dass da irgendwie gleiche Zahlen, wahrscheinlich hätte man noch mit gleichen Parametern das noch ähnlicher machen können. Aber wenn man das Ganze jetzt, wenn man diese große Zahl, die sie jetzt durch ein Hash-Verfahren durchsteckt, dann kommt eben sowas raus und sind diese beiden Schlüssel gleich. Man hat dann hier zwei Fingerprints und kann eben viel schneller vergleichen, ob diese zwei Hashes gleich sind. Das heißt, wenn man was vergleicht am Rechner, dann vergleicht man nur die Hashes der Sachen und kann davon schließen, dass auch die Ursprungsbilder unterschiedlich waren. Und da sieht man gleich, warum die Eigenschaft gebraucht wird, dass die kollisionsresistent sein sollen, weil wenn es einfach ist, zwei solche Blobs zu finden, die irgendwie gleich sind, wo die Bilder danach gleich sind, dann hat man eben genau die Kollision gefunden und dann wäre es eben schlecht. Und deshalb muss so ein Hash eben kollisionsresistent sein möglichst. Man sieht das oftmals bei Programmen, die man sich runterlädt. Könnte man schauen, wenn da irgendwie steht OpenOffice Binary Download und dann Klick und dann steht da hinten und dahinter irgendwie MD5 Sum, SHA-1 Sum und irgendwie diese ganzen Hashes. Und dann kann man da drauf drücken und dann kriegt man hier genauso eine Kette, was dann eben der Hashwert der ganzen Binary ist. Und man muss eben nicht anfangen, da in das ZIP-File zu gucken und mal die Bits von Anfang an zu vergleichen, sondern man sieht eben über den ganzen Hash, dass die wirklich unterschiedlich sind. Genau. Was für Verfahren gibt es so? Ich habe mal hier so ein paar Beispiele. Ja, das ist ein bisschen eine unfaire Tabelle. Ich erkläre auch gleich warum. Das sind im Prinzip so Hash-Verfahren und wie sie auseinander entstanden sind. Da haben wir oben MD4. Also wenn ihr über Hash-Verfahren irgendwie einen Vortrag Hash-Bashing, der Hash-Bashing-Meister ist, glaube ich, der nächste von CryptoLabs. Ach. Naja, der ist auch oft mal so ein System, wenn mir der Name noch einfällt, da kann ich dir noch sagen. Der meint dann immer zu diesem Verfahren, ja, da setzen wir mal irgendwie ein paar Kryptografen, irgendwie 10 Kryptografen, die mal Papier und Bleistift irgendwie eine Viertelstunde Zeit haben, dann brechen die das Verfahren. Und mit MD5 meint er, wenn man alle bis seit einem Wochenende sitzen. So ungefähr ist es dann halt bei den Verfahren. Also der Vergleich ist insofern ein bisschen unfair, als dass hier das SHA-1, da wurden jetzt die ersten Kollisionen gefunden und das ist noch nie so richtig gebrochen, aber was man schön sieht, finde ich, an der Folie ist, dass die Verfahren MD5 benutzen 128-Bit langen Hash und SHA-1 160-Bit langen Hash und SHA-2 sind eben ab 256-Bit langen Hash. Sieht man schon, dass es auch hier schwierig ist, im Hash-Verfahren so zu designen, dass eben wirklich kurze Hashes genommen werden. Auch hier drüben die Verfahren, die nehmen auch alle 256-Bit lange, also hier Zielbilder als Wert. Weil es eben wirklich schwierig ist, ein Verfahren so zu designen, dass die Kollisionen eben weggehen. Also das sieht man eben schon. Genau. Und das sind eben so die Ketten, die daraus entstanden sind. Also SHA-0 ist eben aus MD4 und dann ist SHA-1 und SHA-2 weiter daraus abgeleitet. Und allerdings soll die Abbildung jetzt nicht heißen, dass Whirlpool und Tiger jetzt wahnsinnig sicher sind, weil die irgendwie hier aus einer neuen, irgendwie, ja, völlig unabhängig davon, irgendwie hat sich jemand Gedanken gemacht und die werden natürlich auch viel weniger eingesetzt und auch viel weniger untersucht dadurch. Allerdings ist die Hash-Verfahren in letzter Zeit ein bisschen ruhig geworden, weil es gibt eine Ausschreibung von der Standardisierungsorganisation, wo auch IIS standardisiert wurde, dass ein neues Standard-Hash-Verfahren gebraucht, einen neuen Standard-Hash-Algorithmus, der wie IIS dann fungieren soll. Und da halten sich natürlich alle vielleicht ein bisschen bedeckt gerade davor, weil sie dann ihre neuen Hash-Verfahren einreichen wollen. Also wir werden dann noch sehen, was da noch kommt. Okay. So, soweit zu den Hash-Verfahren. Dann gehen wir jetzt mal weiter in die Sicherheit, wenn man sicher sagt, also was ist überhaupt Sicherheit an einem Rechner? Und meistens ist es ja so, ja, es muss sicher sein, das heißt, es muss geschlüsselt sein. Und mein Bruder, der hat mal eine Weile in der Firma gearbeitet, da war es immer so, wenn die gesagt haben, wenn er in der Besprechung gesagt hat, na, wollen wir nicht irgendwie ein bisschen da noch auf Sicherheit achten bei dem Programm, machen wir am Ende HTTPS und dann machen wir das. Also, meistens wird eben bei Sicherheit immer an Verschlüsselung gedacht und sowas. Allerdings gibt es viele Sachen, die unter Sicherheit zusammen subsumiert sind. Ich habe hier jetzt erstmal nur zwei Dinge rausgegriffen. Es gibt meistens, werden drei Sachen unter Sicherheit definiert. Das ist das CIA, Confidentiality, Integrity und Availability. Das sind die drei Sachen, die meistens unter Sicherheit zusammengefasst werden. Ich habe jetzt erstmal die zwei, und zwar einmal gibt es ein Verschlüsselungsverfahren, die Confidentiality. die sicherstellen sollen, dass niemand einen Text mitlesen kann. Und das zweite sind eben die Signaturverfahren. Und die sollen sicherstellen, dass wenn ich mit jemandem rede, dass ich dann auch wirklich weiß, dass es wirklich der, mit dem ich rede. Also dass sichergestellt ist, dass da kein Angreifer dazwischen ist, die Nachricht modifiziert hat und irgendwas daran verändert hat. Also keine Angreifung kann was verändern. Und die Signaturverfahren sind eben auch dazu da, dass ich eine Nachricht nehmen kann oder einen Vertrag nehmen kann, zu jemand anders gehen kann, in dem zeigen kann, hier guck mal, das ist der Vertrag und guck mal, hier ist so irgendwie so ein Haufen 0 und 1. Und mit dem kannst du sicherstellen, dass der das wirklich geschrieben hat. Also dass ich einem Dritten gegenüber was nachweisen kann, dass es auch wirklich von dem signiert ist. Das geht allerdings nur mit asymmetrischen Signaturverfahren. Da kann ich ja dann vielleicht nochmal kurz sagen, warum. Okay, so, also sicherheitsungleich Verschlüsselung und wir werden uns also jetzt erstmal im Folgenden anschauen, wie kann man überhaupt was verschlüsseln und wie kann man überhaupt was signieren. Als erstes Authentikation, also wie kann man überhaupt was signieren, wie kann sowas funktionieren hier, wir haben irgendwie zwei Leute und die wollen was hin und her schicken und am Ende soll da sichergestellt sein, dass der eine das auch wirklich geschickt hat und da niemand dazwischen gewesen ist. Also hier haben wir zwei Teilnehmer, wir haben irgendwie Alice und Bob und die haben beide eine, ach eigentlich müsste das M hier weggestrichen werden. Okay, also Alice will eine Nachricht M schicken und die hat einen Zufall und der Zufall ist vorher ausgetauscht. Das bedeutet, der Zufall fungiert jetzt als Schlüssel und wir haben ein symmetrisches Verfahren. Also wir haben jetzt eine symmetrische Authentikation, die zwischen den beiden stattfinden soll. Na, was macht Alice? Die nimmt ihre Nachricht, die sie sich ausgedacht hat, nimmt den Zufall und steckt einfach den Hash, den wir vorhin gesehen haben, steckt einfach da rein die Nachricht und den Zufall. Und das Ganze wird übertragen. Das heißt, jeder sieht, hier kommt irgendwie erstmal ein Block mit der Nachricht, da steht irgendwie drin, hallo Bob, wollen wir morgen ins Kino gehen? Und dann überträgt sie hier noch 101147, 101110111, was weiß ich, genau. Oder irgendwie eine andere Gruppe, sag mal. Ja, wie auch immer. Genau. Und was kann Bob jetzt mit dem Ganzen machen? Naja, Bob kennt ja jetzt den Zufall, weil der ja symmetrisch ausgetauscht wurde vorher. Und Bob kennt auch die Nachricht. Das heißt, Bob kann einfach mal das Hash-Verfahren nehmen, was öffentlich bekannt ist, wo gesagt ist, okay, für unsere Authentikation nehmen wir dieses Verfahren. Meinetwegen SHA-1 oder SHA-2 oder sowas. Und er nimmt diese beiden Parameter, hasht das selbst und schaut, ob wirklich der Wert rauskommt, der hier auch hinten mit angehängt wird. Und damit kann er sicherstellen, dass auch wirklich niemand das Ganze modifiziert ist, hat. Weil, wenn wir jetzt hier unseren Angreifer haben, irgendwie Mallory oder wer, die hat ja nur die Nachricht und die hat diesen Wert, der hier mitgeschickt wurde. Allerdings kennt sie den Zufall nicht. Und wir hatten ja gesagt, diese Hash-Funktion, die soll kollisionsresistent sein. Das bedeutet, sie kann das jetzt nicht benutzen, dieses Wissen, um irgendeinen anderen Wert zu erzeugen, wo was anderes hier vorne reingesteckt wurde. Weil dann müsste sie ja genau diese Kollision finden. Sie müsste einen anderen, ein anderes Paar finden, was eben genau auf diese Zuweisung passt. Sodass sie dann das Ganze verfälschen könnte und hier was anderes davor stecken könnte. Weil Bob wird ja am Ende seinen Zufall nehmen, der vorher ausgetauscht wurde. Und deshalb kann Mallory eben das Ganze nicht fälschen, kann eben da kein Bit irgendwie kippen und verändern, ohne dass es gemerkt wird. Und was Mallory aber auch nicht kann hier ist, selbst überprüfen, ob diese Nachricht von Alice kommt. Weil sie hat auch nicht den Zufall, sie kann auch den Wert hier nicht berechnen. Das heißt, sie kann das auch nicht überprüfen. Das bedeutet, dieses Verfahren nennt sich eben HashMAC. MAC ist die Message Authentication Code. Mhm. Und dieses Verfahren kann eben verwendet werden, um symmetrisch Nachrichten zu authentifizieren. Okay? So. Und hier an der Stelle sieht man jetzt, man kann hier Authentikation erreichen, bedeutet man kann, Bob kann sehen, dass die Nachricht wirklich von Alice kommt, kann aber jetzt nicht zum Dritten gehen und sagen, hier, Alice hat mir den Vertrag unterschrieben, da steht, sie soll mit 1000 Euro beweisen und jetzt willst du das nicht machen. Böse Alice. Und ich kann das beweisen, weil ich habe hier nämlich den Hash davon. Und das Ganze geht eben nicht, weil um das zu zeigen, muss Bob ja auch sagen, ja hier, ich beweise es, weil hier ist nämlich der Wert dahinter, den sie geschickt hat und hier ist die Zufallszahl. Und dann sagen natürlich alle, hey, aber du hast die Zufallszahl, weil du es selber fälschen könnt. Also, und deshalb geht das eben nicht, um es um Dritten nachzuweisen, dass die Nachricht wirklich von Alice stammt. Also Dritten nachweisen kann ich eben nur mit einem asymmetrischen Authentikationsverfahren, wo ich eben sagen kann, hey, guck mal, hier ist dieser digitale Block, der unterschreibt mir diesen anderen digitalen Block und bei dem anderen steht eben drin, ich überweise Bob in den nächsten Tagen 1000 Euro. Und um nachzuprüfen, ob das auch stimmt, ob das wirklich die Signatur ist, braucht man eben nur den öffentlichen Schlüssel von LS, also nur, kann man ein asymmetrisches Verfahren benutzen. So, das ist einfach der Grund, warum es darüber den dritten nachweisen kann. Okay, das waren die Hashmaps. Dann kommen wir jetzt zu dem zweiten, symmetrische Verschlüsselung. Also wir hatten es gerade symmetrische Authentifikation. Jetzt symmetrische Verschlüsselung. Wie kann man sich das vorstellen, wie kann sowas funktionieren? Ich habe jetzt hier mal ein Beispiel von Visionär-Schlüssel gemacht. Das ist ein klassisches Verfahren, was jetzt so in der Art natürlich nie eingesetzt wird, aber es hilft, um zu verstehen, wie sowas überhaupt funktionieren kann. Und zwar Visionär-Schlüssel funktioniert im Prinzip so, ich habe die Buchstaben von A bis Z, sind 26 Buchstaben, Z von 0 bis 25, und ich ordne jedem Buchstaben einfach eine Zahl zu, von 0 bis 25, und tausche einen Schlüssel aus. Und dieser Schlüssel, wir hatten ja gesagt, Schlüssel sind immer Zufall, also B, G, X, W, T ist nicht irgendein Wort, sondern wirklich ein Zufall. In der klassischen Visionärschrift wurde natürlich irgendwie das Wort genommen, Geheimratsminister oder irgend sowas. Und dann wurde das genommen, aber wenn man jetzt das eben weiterdenkt, nimmt man als Schlüssel eben einen Zufallswert. Und jetzt kann ich dieser Nachricht, Hallo, eben 7 Zahlen zuordnen, das H ist eben die 7 und die 0 und was auch immer. Und dem Schlüssel ordne ich genauso eine Zahl zu und dann addiere ich das Ganze modulo 26. Bedeutet, wenn ich über die 26 drüber komme, ziehe ich einfach wieder 26 ab. Also das ist dann die Restklasse in 26. Man sieht es hier, 7 plus 1 ist 8, 0 plus 6 ist 6, aber 11 plus 23 sind 34 und 34 minus 26 sind 8. So, man bleibt also immer in der Grenze von 0 bis 25 drin. Bekommt dann diese Nachricht, 8, 6, 8, 7, 7. Und die kann über die Leitung geschickt werden. Niemand kann aus dieser Nachricht irgendwas über den Klartext lesen. Das Verfahren so ist sogar informationstheoretisch sicher. Bedeutet, wenn informationstheoretisch sicher, ist immer eine Sicherheitsklasse, in der man keine Informationen über den Klartext bekommt. Weil, wenn jemand diese Nachricht sieht, kann jede beliebige Klartextnachricht dahinter stehen. Wenn ich hier irgendeinen anderen Schlüssel nehme, kommt hier oben raus FUBA. Wenn ich wieder einen anderen Schlüssel nehme, kommt raus 1000 Euro oder irgendwas. Naja, das muss natürlich dann auf 5 Zeichen passen, das ist klar. Aber man kann jeden beliebigen Schlüssel nehmen und dort wird immer eine andere Nachricht kommen. Wenn man also was informationstheoretisch verschlüsselt mit irgendeinem Verfahren, dann, ja, das ist immer... meistens gewollt, dass irgendein Baustein von einem kompletten kryptografischen Verfahren informationstheoretisch sicher ist, weil dann braucht man sich über die Sicherheit von dem, was man schon keine Gedanken machen und muss immer nur noch auf die anderen Sachen schauen. So, wenn wir das jetzt wieder entschlüsseln wollen, achso, wir transformieren es natürlich wieder zurück, übertragen das J, H, J, I. Und wenn wir das wieder entschlüsseln wollen, nehmen wir einfach wieder genau den Schlüssel, der war ja symmetrisch, und ziehen den Ganze in Modulo 26 ab. Und wir hatten hier den Schlüssel halt wieder 1. Also das ist hier der gleiche Schlüssel wie hier oben. Und wenn wir das Ganze abziehen, dann haben wir hier 6 minus 6 ist 0. Hier ist wieder das Interessante. 8 minus 23. 8 minus 23 sind minus 15 und minus 15 plus 26 wieder oben sind 11. Und so bleiben wir eben hier wieder in der Gruppe drin und wir kommen wieder genau auf den gleichen Klartext wie jetzt gedacht hier oben. Und die Nachricht ist wieder Hallo.
Ich war gemein.
Was ist das?
Das ist 1 geschickt. Also
Ich sehe schon. Okay, ich jetzt. Aber danke für den Hinweis.
Aber das Ergebnis schon, ist nachher wieder richtig.
Ja,
es ist nur schade, dass man keine Ziffern, wenn die vom Alphabet drin hat. Also 1000 Euro zu übertragen, muss man dann schon ausschreiben.
Ja, ist auch nur ein Beispiel. Aber das ist so das erste Beispiel, dass man sieht, okay, irgendwie kann man damit was verschlüsseln und es geht was verschlüsselt bedeuten. Problem ist natürlich, wir brauchen uns immer jedes Mal einen neuen zufälligen Schlüssel und der Schlüssel muss so lang sein wie die Nachricht. Das heißt, wenn ich heute was verschicke, brauche ich irgendwie, ich will eine 1-Megabyte-Nachricht verschicken, ich brauche einen 1-Megabyte-Schlüssel und den darf ich niemals wieder verwenden. Weil wenn ich den zweimal verwende, klar, dann kann man hier irgendwie zwei Nachrichten zusammen addieren und dann kann man was Böses machen, dass man irgendwie den Schlüssel wieder rausbekommt.
Und warum kann der nicht kürzer
sein? Na genau, weil wenn ich den kürzer wähle zum Beispiel, also...
Dann kann man den auf jeden Fall mit der Zeit.
Also, na genau, so könnte man ja erstmal das denken. Also ich nehme hier den Schlüssel und dann nehme ich hier Hallo Welt. Und dann nehme ich BGXWT, BGXWT, BGXWT. Dann kann ich aber versuchen, weil ich etwa zum Beispiel weiß, der Schlüssel ist 5 Zeichen lang, der ursprüngliche Schlüssel, und kann dann versuchen, mehrere Blöcke zusammen zu addieren und über die Redundanz, die in der natürlichen Sprache drin ist, den anderen Schlüssel rausrechnen. Mhm. Weil ich dann einfach für das zweite Mal verschlüsseln, habe ich keinen Schlüssel genommen, der wirklich unabhängig und zufällig ist. Und das ist genau das Problem bei dem Schlüssel. Der muss unabhängig und zufällig sein. Und da muss ich eben jedes Mal wieder was nehmen, was eben neu ist. Was man allerdings machen kann, ist, und das wird eben wirklich eingesetzt, also das Verfahren so wird eben jetzt nie eingesetzt, aber man kann jetzt diesen Schlüssel nehmen und in einen Pseudo-Zufallszahlengenerator reinstecken und dann hier einen ganz langen Zufallsstrom benutzen. Dann hat man einen kurzen Anfang und hat die Nachricht mit dem langen Strom geschlüsselt. Und das resultierende Verfahren ist dann so sicher, wie dieses Verfahren und der Pseudo-Zufallszahlengenerator sicher ist. Und weil dieses Verfahren war ja informationstheoretisch sicher, da brauchen wir uns keine Gedanken machen, also ist das gesamte Verfahren so sicher wie der Pseudo-Zufallszahlengenerator. Genau, und das Ganze, also das hier ist auch bekannt, also Visionärschrifte ist das Klassische, wo auch in der Visionärschrifte das auch gemacht wurde mit dem Hintereinandersetzen. Das Bekanntere ist OneTimePad oder Wurnum, wo das Ganze einfach in Modulo 2 hier ist, weil wir rechnen ja immer noch mit 0 und 1. Und dieses, wir nehmen einen Startwert und stecken das in einen Pseudo-Zufallszahlengenerator rein, heißt auch Pseudo-OneTimePad, wenn man das mit dem Blick läuft. Weil das ist nicht das richtig so OneTimePad, auch das Pseudo-OneTimePad. Aber das wird im Prinzip ganz oft verwendet in ganz vielen Verfahren. Werden wir dann noch am Ende nochmal sehen. Sogar noch bei AES und überall. Wird sowas im Prinzip verwendet. Genau. Und jetzt kommt eben genau das Problem. Wir haben einen Schlüssel und wollen den auf mehrere Sachen anwenden. Wie macht man das dann eben in der Kryptografie? Na, da habe ich jetzt mal hier AES. Ist allerdings nur wirklich grob vereinfacht. Und da funktioniert das Ganze eben wirklich so. Man nimmt den Klartext, addiert nimmt seinen Schlüssel, der ist länger als der Klartext und nimmt jetzt beim ersten Mal Teile davon. Und hier ist eben wirklich ein Verfahren drin, da sind Matrizen drin und dann nimmt man erst den Teil der Matrix und dann den Teil der Matrix und addiert die Teile zusammen. Und da wird ein Teilschlüssel für jede Runde generiert, also mehrere Runden, und addiert auf den Klartext immer den Schlüssel auf. Also das ist im Prinzip genau die gleiche Operation, die wir jetzt gerade hatten. Danach wird das wieder irgendwie durcheinander gebracht, wird es wieder aufaddiert, wieder durcheinander gebracht. Da gibt es verschiedene Eigenschaften, die man hier erfüllen muss, eben Nichtlinearität und ein Haufen anderes Zeug, worüber sich die Kryptografen ständig auf Konferenzen irgendwelche Gedanken machen. Und so funktioniert das Ganze aber eben in der Praxis in Verfahren, um eben genau das aus dem Weg zu schaffen, dass man den Schlüssel immer wieder benutzen muss, weil man ja immer wieder den gleichen Schlüssel vielleicht nehmen muss, oder mehrere Runden den gleichen Schlüssel nehmen muss. Und da macht man eben dann genau sowas. So, und das steckt im Prinzip hinter AES. Man sagt doch manchmal, das sind so Chaos-Verfahren, weil die eben wirklich so funktionieren, das sind wirklich irgendwie riesen Matrizen und dann wird gesagt, okay, jetzt addierst du den Teil auf den und das und dann wird das umgeschiftet und so. Also das ist dann eben wirklich so. Genau. Okay, das zur symmetrischen Verschlüsselung. Dann als nächstes, was wird überhaupt verschlüsselt? Also versus Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Wir haben hier zwei Rechner irgendwie, wieder Alice und Bob, und die wollen was schicken und das geht eben von dem Rechner zu dem und zu dem. Und hier in der Mitte, klar, ist unser Internet und das ist ja by default böse, deshalb muss man das ja auch zensieren. Und was kann man jetzt eben verschlüsseln? Das Erste, was man machen kann, ist, man verschlüsselt jede Verbindung einzeln für sich. Dann redet man eben von Verbindungsverschlüsselung. Wenn man das manchmal hat in den E-Mails drin, kann man in worüber steht es dann her da drin, ob die verschlüsselt wurden von Verbindungsverschlüsselung? Ich glaube, wir schreiben es gar nicht rein. Auf jeden Fall könnte man es eben so vorstellen, hier, das ist mein GMX-Anbieter und Alice hat irgendwie ein Web.de und sie macht dann halt eine Verbindung auf mit POP und macht dann verschlüsselt das Ganze, schickt die E-Mail hier hin, der macht eine Verbindung hier auf, schickt das wieder verschlüsselt hier hin und Bob ruft sich das dann über GMX verschlüsselt wieder ab. Und es ist auf jedem Weg verschlüsselt gewesen, das böse Internet kann irgendwie näher an unsere E-Mails ran und wir haben das sicher von Alice zu Bob übertragen. Und das ist eine relativ einfache Sache, macht man einfach eben, statt POP nimmt man POP-S und statt MIME nimmt man S-MIME und da ist immer so ein S davor, was dann eben für Secure steht. So, und schon hat man irgendwie das böse Internet aus seinen E-Mails rausgehalten. Problem ist, es sieht natürlich oftmals nicht so aus, ne? Wir wollen das Ganze immer so haben. Und da sind die Server auf einmal in dem bösen Internet mit drin, wir vertrauen auch nicht. Was man dann macht, ist eben Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Bedeutet, Alice nimmt erstmal die Nachricht, steckt sie irgendwie in einen Briefumschlag rein, was eben so GPG ist oder irgendwas, ein kleines Programm. Und dann wird das hier durch die Gegend übertragen und muss noch nicht mal verschlüsselt sein. Und trotzdem kann niemand sehen, was in der Nachricht drin stand. Was man allerdings sehen kann, ist jetzt, wenn man nur die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung macht, ist, da kam ja eine Nachricht und die wird hier hingeschickt und hier steht drin, hier ist eine Nachricht für Bob. Und dann geht die hier hin, hier ist eine Nachricht für Bob, hier ist eine Nachricht für Bob. Und jeder im Internet kann sehen, da hat Alice eine Nachricht an Bob geschickt. Das heißt, die Kommunikationsdaten, um die noch zu schützen, muss man beides machen, weil dann sieht man eben, sieht eben wirklich, also dann sieht es zumindest der Server nur noch, dass eben Allison Nachricht an Bob schickt, aber auf diesem Weg ist eben nur eine Schlüsselverbindung aufgebaut. Und wenn man das Ganze in Extrem treibt, dann, also das Verbindungsverschlüsselung, das ist ein bisschen ein weiter Begriff, weil es wird immer verwendet für, ja, wir nehmen jetzt die Verbindung und meine Verbindung ist eben POP oder ist HTTP und dann macht man HTTPS und sagt, jetzt ist verbindungsverschlüsselt. Aber im Prinzip kann man in diesem OSI-ISO oder ISO-OSI-Layer Schichtenmodell, kann man das im Prinzip auf jeder Schicht ansetzen und sagen, okay, ich will aber jetzt auf dieser Schicht im Prinzip die Verschlüsselung haben. Und was ja da im Prinzip die Sache von Tor ist und anderen, dass die Verbindungsverschlüsselung machen auf einer noch niedrigeren Schicht, dass man eben, dass dann das Protokoll, was oben drüber abläuft, also das ist dann eben das HTTP, mit dem unterliegenden Protokoll eben noch verschlüsselt ist und darüber eben noch mehr Anonymität erreicht wird. Aber typischerweise ist es eben so, Verbindungsverschlüsselung braucht man für die Kommunikationsdaten und mit Verbindungsverschlüsselung kann man die Kommunikationsdaten schützen und mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung kann man die Inhalte schützen. Was nicht heißt, dass mit Verbindungsverschlüsselung man natürlich auch Teile der, also auch den Inhalt schützen kann, aber das sind eben zu den Leuten bekannt. Okay. Dann symmetrische Verfahren im Überblick. Was gibt es so? Naja, es gibt hier DES, ist sicher ein ziemlich bekanntes Beispiel. Dann gibt es RC2, RC4 und hier gibt es sogar noch RC6. Das steht immer für Ron's Code und ist von Ron Ribes. Wenn ihr das irgendwie hört, Ron Ribes ist da irgendwie einer von den großen Kryptografen, die da mitspielen. Hier sind viele eben schon gebrochen oder patentiert, Idea. Na, Triple DES ist halt dreimal DES miteinander, okay. Dann haben wir hier die Verfahren. Diese Verfahren, wenn man die irgendwo liest, also RC6, Mars, Twofish, Serpent und IS, was der Rinder-Algorithmus ist. Diese waren alle in der IS-Endrunde, also es gab eine Standardisierung über ein Verschlüsselungsverfahren und da wurde eben ein Verfahren gesucht, was man eben standardisieren kann und was eben verschiedene Eigenschaften erfüllt. Und da gab es viele Einreichungen, mitunter auch einen Algorithmus namens Magenta, der selber den eingereicht hat. Das wurde während des Vortrags dann schon erst der Angriff gefunden. Na gut. Auf jeden Fall, die Verfahren haben es eben alle in die Endrunde geschafft. Und zum Beispiel liest man öfter mal Blowfish oder Twofish von Bruce Schneier ist das. Und weil der auch kleine C-Implementierung mitgegeben hat, das ist auch in vielen Sachen implementiert. Ist auch, glaube ich, ein Stück schneller als bei IS, hat aber irgendwie wahrscheinlich andere Sachen, dass wir da gehen. Auf jeden Fall kann man wirklich von denen sagen, die sind dann wohl untersucht, da haben viele Leute drauf geschaut und die sind schon relativ sicher. Funktionieren im Prinzip alle so ähnlich, irgendwas einstecken, durcheinander bringen, einstecken, durcheinander bringen. Genau. Allerdings, es gibt auch Nachteile für symmetrische Verfahren, nämlich dass der Schlüsselaustausch ziemlich unpraktikabel ist, weil das Ganze mit der Anzahl der Teilnehmer quadratisch skaliert. Bedeutet, wir haben 10 Teilnehmer und wir brauchen auf einmal, braucht jeder für 9 weitere Schlüssel. Wenn man das sogar noch richtungsbezogen macht, dann bräuchte jeder einen Schlüssel für die Richtung in die eine Seite und in die andere Richtung. Das heißt, es wird dann wirklich, kommt dann wirklich zu vielen Schlüsseln. Und wenn wir das Internet betrachten, da gibt es meistens mehr als 10 Teilnehmer und da wird das Ganze dann nicht mehr so richtig gut. Und da kommt direkt die Überleitung, ich habe gar keine Startfolie zur Asymmetrischen Verfahren. Das macht es im Prinzip interessant für asymmetrische Verfahren. Da funktioniert es so, jeder hat nur einen Schlüssel und wenn man mit dem kommunizieren will, dann nimmt man eben genau diesen Schlüssel von dem. Und dieser einen Schlüssel, den jeder hat, der teilt sich in einen öffentlichen Teil und einen geheimen Teil. Und der öffentliche Teil wird, wie der Name schon sagt, veröffentlicht. Und wenn ich jetzt was mit dem verschlüsseln will, dann verschlüssel ich das mit diesem öffentlichen Teil, schicke das ihm und nur der eine, der den geheimen Schlüssel dazu hat, kann es wieder entschlüsseln. Einen Vergleich kann man da machen, das im Prinzip jeder hat, also wenn man jetzt mal in die analoge Welt geht, es gibt da irgendwo am Stadtrat so eine Truhe, da kann jeder hingehen und kann jeder sein Schnappschloss hintun und da deponiere ich jetzt irgendwie 20 Schnappschlösser und wenn ich an denen eine Nachricht schicken will, dann gehe ich erstmal zum Stadtrat, hole mir den öffentlichen Schlüssel, was dieses Schnappschloss ist, nehme eine Truhe, tue meine Nachricht rein, mache das Schnappschloss zu, anschließend kann nur noch der, weil man kann die Truhe sonst nie aufbrechen, anschließend kann nur noch der eine, der wirklich den geheimen Schlüssel dazu hat, das Ding öffnen und ansonsten kommt man da nie ran. Also das ist so ungefähr der Vergleich zu der Welt hier. So, und die Frage ist jetzt, wie kann das funktionieren? Das will ich mal kurz an RSA erklären, dass wir Verschlüsselung mit RSA jetzt. Es gibt also die Schlüsselgenerierung, da nehmen wir zwei Primzahlen, P und Q, die wirklich große zufällige Primzahlen sind. Und die werden multipliziert zu einem N. Dann brauchen wir noch irgendein C, was eine Zahl ist. Und diese Zahl soll mit Phi von n, das Q minus 1 mal P minus 1, das nennt man mal Phi von n, da soll der größte gemeinsame Teiler gleich 1 sein. Die Eigenschaft ist notwendig dafür, dass wir hier ein inverses, also dass das hier überhaupt erfüllt werden kann. Das heißt, wir nehmen noch ein D und das soll das Inverse sein von dem C modulo dieser Zahl. Was bedeutet jetzt das Inverse? Das Inverse einer Gruppe ist, wenn ich C mal C hoch minus 1 mal C multipliziere, also ein Element mit seinem Inversen, soll 1 rauskommen, modulo dieser Gruppenoperation. Wir haben ein schnelles Beispiel, wenn ich die 3 ist zu sich selbst invers, wenn ich in der Gruppe 8 rechne, weil 3 mal 3 ist 9 und das modulo 8 ist 1. Bedeutet, wenn ich 3 mit 3 multipliziere und dann modulo 9 rechne, kommt 1 raus. Und wenn ich zwei solche Elemente sind eben zueinander invers, wenn ich die multipliziere und dann modulo rechne und dann kommt dann 1 raus. Genau, also ich brauche im Prinzip diese Parameter und dann kann ich da ein asymmetrisches Verfahren damit machen. Das sieht ein bisschen aus wie Magic. Ich veröffentliche das N und das C und ich halte geheim das D. Und anschließend kann ich was verschlüsseln, indem ich eine Nachricht nehme und die hoch das C rechne, also den öffentlichen Teil hoch das C rechne, modulo N. Hier sieht man, an dieser Stelle werden nur Sachen gebraucht, die ich wirklich, die öffentlich sind. Das heißt, das hier war das Schloss, das ich zum Rathaus bringe, was jeder sehen kann, was jeder bekommen kann. Und um das Ganze zu entschlüsseln, rechne ich das X, was ich dann bekommen habe, wieder hoch D, was eigentlich M hoch C hoch D ist, wieder modulo N. Und dann kommt das M raus. So, das sieht erstmal so ein bisschen aus wie Magic und ich sage immer, sieht aus wie Kindergeburtstag, weil man kennt das ja irgendwie so. Denk dir mal eine Zahl aus, hab ich. Rechnet die mal das, hab ich. Rechnet das mal plus das. Teil das mal dadurch. Was hast du denn jetzt raus? 17. Du hast dir bestimmt die 5 ausgedacht. Oh. Ja, und das ist, also das kann man im Prinzip auch machen. Ja, nimm dir mal eine Zahl, rechne dir mal auf das und dann sag mir, was rauskommt oder du das. Du hast dir die ausgedacht. Also, ja. Das Ganze funktioniert. Wir können das auch gerne, also wenn wir noch, wenn wir noch wollten, wir haben es vielleicht nicht schaffen, aber wir können das dann auch beweisen, warum das auch funktioniert. Man braucht, wie man sich sicherlich schon vermuten kann, diese Eigenschaft hier dazu, weil es eben genau über diese inverse Eigenschaft da einen Satz gibt, der uns da eben hilft, dass das Ganze eben auch wirklich funktioniert. Ich will das Ganze aber eher so nicht wissenschaftlich beweisen mit einem Beispiel, um einfach mal so zu zeigen, dass es funktioniert, also dass es funktionieren kann. Wir haben also hier die Schlüsselgenerierung. Wir haben gesagt, n ist p mal q, also p und q sollen Primzahlen sein. Okay. Dann nehmen wir noch die 3 und die 11, macht multipliziert zusammen 33. Haben wir schon n, das ist 33. Wunderbar. Jetzt haben wir als nächstes gesagt, okay, wir haben ein c und da soll der, können wir uns frei wählen, eine beliebige Zahl. Nur der größte gemeinsame Teiler von c und p minus 1 mal q minus 1 soll 1 sein. Okay, können wir uns auch nehmen. Wir nehmen uns einfach die 3, weil 3 und p minus 1 sind 3 minus 1 und 11 minus 1. Das sind 20 und der größte gemeinsame Teiler von 3 und 20 ist 1. Also die sind zueinander Teiler fremd. So, jetzt brauchen wir noch hier das C hoch minus 1. Na, das ist die 7, weil 7 hat man gesagt, mal 3 soll wieder 1 ergeben. Hier 3 mal 7 ist 21 und das Ganze modulo 20, weil P minus 1 Q minus 1, modulo 20 ist 1. Na? Also haben wir unsere Parameter bestimmt. Funktioniert wunderbar. Und jetzt geht's los, wir wollen irgendwas verschlüsseln, wir haben unsere Nachricht, M und das ist 31. Wir rechnen ja in Modulo 33 und wir wollen das verschlüsseln. Verschlüsseln hat man gesagt, ist die 33 hoch 3, die 31 hoch 3, also unsere Nachricht hoch 3, Modulo 33. Das kann man ganz schnell im Kopf ausrechnen. Glaubt jetzt keiner, aber es geht, weil 31 ist ja Modulo 33 und minus 2. Ja, wir können das ja rumdrehen. Und 2 hoch 3 ist minus 8. Und das wieder Modulo 33, 25. Total easy. Ja, man muss nur wissen, dass man in der Gruppe auch so rumdrehen kann. Ja? Okay, also ist die 25 der Schlüsseltext und der 25, das ist jetzt natürlich die Behauptung, an der 25 sieht man eben nicht, was der Klartext gewesen ist, also die 31 kann man aus der 25. Zumindest sieht es schon erstmal anders aus. Ne? Okay, jetzt wollen wir das entschlüsseln und mal gucken, ob das funktioniert. Also wir müssen 25 hoch 7 rechnen, das ist ein kleines bisschen längere Rechnung, aber es geht auch relativ einfach. 25 hoch 7, weil 7 war ja der öffentliche Schlüssel. 25 hatten wir ja schon festgestellt, ist auch minus 8. Also können wir minus 8 hoch 7 nehmen. Minus 8 ist allerdings minus 2 hoch 3 hier innen. Dann kann man es also so umschreiben, minus 2 hoch 3 hoch 7. So, jetzt kommen hier die Exponentiationsgesetze, die oben kann man zusammenziehen. Das heißt, das ist minus 2 hoch, 7, 2, hoch 21, weil 3 mal 7 ist 21. So, aus dem Ganzen kann man hier die minus 2 rausziehen. Haben wir also, weil hier steht ja nur 21 mal minus 2 mal minus 2 mal minus 2 mal minus 2. Also es ist minus 2 mal minus 2 hoch 20. Und das Ganze ist minus 2, das ist hier von hier vorne. Ne? Dann haben wir hier das wieder zerlegt durch Exponentiationsgesetze. Minus 2 hoch 5 hoch 4, weil 5, hoch, 5 mal 4 ist 20. Und das Ganze ist minus 2 mal minus 32 hoch 4. Ja, weil das hier 2 hoch minus 2 hoch 5 ist ja minus 32. Und jetzt sieht man langsam, worauf ich hinaus will. Ne? Bei minus 32 mal 133 ist 1.
Oh yeah.
1 hoch 4. 1 hoch 4 bleibt 1, also bleibt die minus 2. Und minus 2 modulo 33 ist wieder 31. Und 31 war genau das, was wir verschlüsselt haben.
Kindergeburtstag! Lift,
ich programmiere aber in vielen Klammern.
Oh,
nee, ich nicht. Und nicht der
genau. Na, also so, ja, das ist, so kann man das in der Rechner, also man könnte es ja doch im Taschenrechner probieren, aber so kann man das zumindest schon mal vorhin zeigen. Na, also so funktioniert das Ganze. Wie gesagt, da steht doch noch ein Beweis dahinter. Allerdings, die Sicherheit des Verfahrens ist nie bewiesen. Allerdings gibt es das Verfahren schon seit, weiß ich nicht, 78 oder 76, also schon echt ewig lange und das ist wirklich ziemlich gut untersucht schon.
Wenn man da andauert Modulo n rechnet, ist da nicht die mögliche Größe der Nachricht durch n begrenzt?
Genau, die ist begrenzt. Unsere Nachricht kann nur aus dem Bereich sein. Und wir sehen auch noch dann, wie wir das lösen. Das gibt doch nochmal einen kleinen Ausdruck. Aber das stimmt, also wir können nur eine Nachricht nehmen, die in dem Bereich ist.
Das klappt doch nur, weil die Verteilung der Primzahlen nicht bekannt ist.
Naja, das Ganze beruht erstmal darauf, dass man das nie, dass man das N nicht faktorisieren kann, nicht effizient faktorisieren kann.
Noch
nicht. Oder.
Ja, man kann es nicht sicher.
Oder andersrum gesagt, dass derjenige, der ein Muster erkennt an der Primzahlenverteilung, dann auch rückwärts, so hatte ich es mal gehört.
Ein Muster, ja. Mit Mustern haben sich die Mathematiker schon lange beschäftigt, über Euler, da gibt es auch so nette Euler-Konstante und Geschichten.
Ja, also man kann die Primzahlen nie so schnell...
Wenn das so einfach wäre, dann wäre es längst geknackt.
Ja.
Also es ist genau. Nicht so einfach.
Genau, also das ist schon... Also es beruht einfach auf... Also das ist natürlich ein Teilproblem, aber es gibt auch keinen Beweis, der es beweist, dass es so sicher ist wie die Faktorisierung. Also es kann durchaus auch sein, es kommt irgendwann mal jemand an und sagt, hier, so kann man erst abrechnen, ohne die Faktorisierung zu brechen. Also das ist immer noch ein kleiner Unterschied, dass man, manche Formen sind eben so stark, dass die auf einer bestimmten Annahme beruhen und man kann es wirklich nur brechen, wenn man die Annahme brechen muss. Und bei RSA ist eben so, wenn man die Annahme gebrochen hat, kann man erst abbrechen, aber es kann theoretisch sein, man bricht erst auch noch ohne die Annahme zu brechen. So, aber trotzdem ist RSA wirklich schon lange untersucht und ja. Zu den Primzahlen nochmal, damit man sich das vorstellen kann. Wir nehmen hier wirklich, wirklich lange Primzahlen. Also das sind 700 oder 1000 Bit. Wir hatten das ja vorhin gesehen. Ich kann es ja nochmal kurz zeigen. Für alle, die es nicht gesehen haben, kann ich ja nochmal gleich.
Du kannst deinen eigenen Key nochmal zeigen.
Genau. Oh, unable to load. Achso, ich habe jetzt gerade kein Internet.
Zeig uns mal dein Programm.
Wenn der Versuch.
Ja?
Du kannst auch nochmal sagen, wie lang das ungefähr in Dezimal ist, wenn du sagst 1000 Bit, dann...
Ja, genau, ich zeig das gleich in Dezimal. Ich habe hier nur die Dezimalansicht. Also wir haben hier, hier unter Sec, ne, seht ihr einen 700 Bit langen Schlüssel. Das hier, der hier. So, ich scroll da mal ein bisschen zur Seite. Wie geht das jetzt so? So. Ja, also das fällt dann nicht zum Kindergeburtstag. Ja, also das sind wirklich lange Zahlen. Das sind 768 Bit, das ist schon nicht mehr so richtig sicher.
Und das ist eine Primzahl.
Das ist eine Primzahl. Nee, das ist gerade keine Primzahl. Das ist ein anderes Verfahren, aber das hier oben ist eine Primzahl zum Beispiel. Das hier. Das ist eine 768 Bit Primzahl.
Die ist nur durch sich selbst und einsteilbar.
Kannst du mal mit dem
Taschenrechner. Also es geht hier wirklich um lange Zahlen. Und wie gesagt, diese lange Zahl, so lang die ist, für solche Verfahren, die werden schon nicht mehr so als richtig sicher angezeigt. Für RSA. Das war jetzt gerade die Verhältnisse, das ist noch ein bisschen anders, aber trotzdem. Also das ist wirklich, wir reden hier echt von langen Zahlen und das ist wirklich schwierig.
Und wo kriegt man die her? Ja.
Es ist ein Verfahren zum Suchen von Primzahlen. Und da probiert man einfach durch und dann testet man, ob das eine Primzahl ist und dann kann man das mit einer hohen Wahrscheinlichkeit testen, ob das eine Primzahl ist.
Wichtig ist bei dem Verfahren Wahrscheinlichkeit.
Also genau. Aber man kann es dann, aber trotzdem, man kann es dann mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 durch n feststellen und dann kann man eben sagen, okay, diese Zahl ist mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 10.000 eine Primzahl und dann ist die schon, sind da wahrscheinlich eine Primzahl. Und solche Verfahren gibt es eben noch, wenn man es nicht beweisen kann, weil zum richtigen Beweisen müsste man ja alles durchprobieren, alle Zahlen da.
Aber die Primzahl kann man eh bekannt sein, welche das waren.
Die können bekannt sein, nee, Moment, vier Punkte können bekannt sein, die sind klein sein.
Achso, ja,
okay. Genau, das da muss man bewusst kommen. Aber es gibt es. Nee, eine darfst du so nicht sehen. Nee, du hast nur das Zählen, wenn du das öffentlich kannst du ja die andere Post da einziehen. Genau, das ist okay. Genau, und dadurch, dass das C auch öffentlich ist, wird es oftmals auch festgelegt direkt. Also wenn ihr euch das anschaut, was ihr ja wahrscheinlich auch schon macht. Zack, hier. Dann sieht man das. Was? Achso, das ist mein eigener Patch. Moment. Was sind das hier? Deins wahrscheinlich. Und dann ist da irgendwo minus 2. Ne, nein, minus 3. Das ist nicht richtig. Wo sind das jetzt? Ach ne, das ist irgendwo anders versteckt. Ja, egal. Also man legt es oftmals fest auf den öffentlichen Schlüssel und dann sagt man einfach, okay, der öffentliche Schlüssel ist 3, weil das ist eh für alle gleich. Und das kann man eh frei wählen. Dann legt man den öffentlichen Schlüssel sogar oftmals fest. Einfach für Signatur nimmt man das dann auf einen anderen Wert, nimmt man eine größere Zahl, die da festgelegt ist. Aber trotzdem, weil es einfach öffentlich ist, kann man das ja auch frei festlegen. Wenn man eine kleine Zahl nimmt, dann ist es effizienter beim Kleinen. Genau, okay. Aber wir müssen mal weitermachen, wir haben nicht mehr viel Zeit. Diffie-Hellman hatte ich vorhin gebraucht. Diffie-Hellman ist ein Verfahren zum Schlüsselvereinbarung. Das Ganze basiert auf der diskreten Logarithmusannahme, ist eine andere Annahme. Vorhin hatten wir gerade die Faktorisierungsannahme. Und hier ist die diskrete Logarithmusannahme, die besagt, wir haben h ist gleich g hoch x modulo p. Und wir können trotz Kenntnis, also die Annahme besagt, trotz Kenntnis von h, von g und von p ist es unmöglich, x zu berechnen. Oder es ist schwer unter, also man braucht eine Weile. Ne? Also es ist eben ja, nicht polynomialer Zeit möglich, das zu berechnen. Genau. Auf dieser Annahme beruht das Ganze und es funktioniert eigentlich auch relativ einfach. Wir haben Alice und Bob und jeder denkt sich irgendeinen Zufall aus und wir wollen am Ende erreichen, dass beide sich auf einen Schlüssel einigen, ohne dass dieser Schlüssel irgendwie mal mit Leitung schickt. Normalerweise Schlüssel einigen, ja, hier hast du einen Schlüssel, und dann, aber dann geht es ja irgendwie mit Leitung.
Hat der Zuhörende soll nicht
genau
das von beiden haben.
Genau. So, was öffentlich ist, ist eine Primzahl und ein Generator G. G ist einfach eine Zahl, an der noch ein paar Eigenschaften gelten. Also das ist vielleicht jetzt ein bisschen zu weit ausgeholt, aber da sind noch ein paar Eigenschaften. Hatte ich vorhin noch in dem Vortrag gesagt. Das ist der Bonus für die, die schon vorhin gehört haben und aufgepasst haben. Genau, also wir haben einfach Zufall und wir haben diesen Generator und die Primzahl. Und was jetzt gemacht werden kann ist, Bob berechnet G hoch ZB modulo P. Und Alice berechnet g hoch za modulo p. Also Alice nimmt ihre Primzahl und Bob nimmt seine Primzahl. Und das wird berechnet und diese Zahlen werden ausgetauscht. Was jetzt der Angreifer weiß, ist, er kennt g hoch zb, er kennt p und er kennt g. Und die Annahme besagt, dass es schwer ist, das zb daraus zu rechnen. Genauso kennt er diese Seite, er kennt das g, das p, aber es ist schwer, das za zu berechnen. Das heißt, die Annahme ist, dass der Zufall wirklich geheim bleibt. So. Und was jetzt beide machen können ist, naja, Bob kennt ja das ZB. Er kann einfach das nehmen, was er bekommen hat, das G hoch ZA, rechnet das noch hoch ZB. Und Alice kann das nehmen, was sie bekommen hat, G hoch ZB und rechnet das hoch ZA. Und nach den Exponentiationsgesetzen können wir das einfach austauschen. Das heißt, die sind beide gleich. Und das ist einfach Diffie-Hellman. Wird verwendet in Elgamal, wenn ihr das lest, in Schlüsselgenerierung Elgamal gibt es oftmals. Nimmt im Prinzip ganz genauso nur Diffie-Hellman, man nimmt als Geheimschlüssel das ZA, was keiner bekommen sollte, und als öffentliche Schlüssel ist der Generator, die Primzahl und dieses G hoch ZA. Wenn jetzt jemand eine Nachricht schicken will, dann wähle ich mir einfach das ZB und verschlüssel die Nachricht mit dem jetzt für diese Session ausgemachten symmetrischen Schlüssel. In Elgamal ist das Verschlüsselungsverfahren auch noch spezifiziert, das ist einfach eine Multiplikation, aber das ist erstmal, denke ich, nebensächlich. Also man verschlüsselt einfach mit diesem die Nachricht und man verschickt das G hoch ZB zusammen mit der verschlüsselten Nachricht. Bedeutet, am Ende kriege ich ein Paket, da ist erst so ein Stück verschlüsselter Teil, dann ist da das G hoch ZB und ich weiß, dass das verschlüsselte Teil ist mit G hoch ZA mal ZB verschlüsselt. Ich kann also erst den hinteren Teil nehmen. damit den Schlüssel errechnen für die verschlüsselte Nachricht und dann entschlüssel ich das. Und das ist LMA fertig. Hey, eigentlich easy, warum haben die das Papier denn geschrieben? Naja. Das ist jetzt eines der meistzitierten. Also, na gut, okay. Genau. Also asymmetrische Verfahren im Überblick. Es gibt im RSA, LMA, was auch ELG oftmals abgekürzt ist, oder der Digital Signatures Algorithm oder der Digital Signature Standard ist auch ein Verfahren, was auch mit Diffie-Hellman funktioniert. Und dann gibt es noch die Kryptosysteme auf Basis der Lüfte und Kurven. Die sind ein bisschen komplizierter, deshalb gibt es wahrscheinlich auch weniger Implementierungen dafür, weil die Programmierer sind nicht. Naja, gut. Auf jeden Fall sind das so die bekannten Verfahren. Das RSA kann man auch zum Verschlüsseln und zum Signieren einsetzen. Wenn man das zum Signieren einsetzt, ist im Prinzip alles genau andersrum. Man verschlüsselt das mit seinem Geheimschlüssel, so wie wir es vorhin gesehen haben, also die Zahl hoch den Geheimschlüssel, und jemand anders kann das testen, indem man den öffentlichen Schlüssel nimmt, und jeder kann das testen, weil jeder hat den Schlüssel, und schauen, ob da auch wirklich das rauskommt. Und man weiß, dadurch, dass es eben mit dem Geheimschlüssel gemacht wurde, kann nur dieser eine das erstellt haben. Genau. Also das ist RSA eben zum Verschlüsseln und Signieren. Genau, asymmetrisch versus symmetrisch. Asymmetrisch ist gut im Schlüsselaustausch, hatte ich ja vorhin erzählt. Symmetrisch haben wir das Problem, dass der Schlüsselaustausch, der Schlüsselkraft einfach riesengroß wird. Also könnte man ja eigentlich denken, man nimmt immer asymmetrisch, aber asymmetrisch hat eben auch das Problem, dass es von der Performance sehr schlecht ist, im Gegensatz zu symmetrisch. Hierzu kann ich eine kurze Story erzählen. Ich hatte jetzt wirklich das Verfahren von Chaum zum Scantacrity, was ein E-Voting-Verfahren ist und wirklich für wirkliches E-Voting ausgelegt ist. Also irgendwie 80 Millionen Leute wollen da wählen und die wollen da alle irgendwas verschlüsselt hinschicken. Und er nimmt für dieses Verfahren nur symmetrische Verschlüsselung. Und ich hatte also gefragt, wie ist das hier mit der Performance? Kann ich das denn, wenn das jeder testen soll und jeder auf seinem Rechner mal schnell ausprobieren soll? Meinte er, auch kein Problem, wir hatten da eine Beispielimplementierung und auf dem handelsüblichen PC 2,5 Minuten und das ist alles ausgerechnet. Weil nur symmetrische Verfahren. Das ist wirklich
für mich hier.
Also mit symmetrischen Formen kann man, sie sind echt schnell in Echtzeit und entschlüsseln. Das Problem, warum asymmetrisch langsam ist, man hat immer einen öffentlichen Teil, ein Angreifer hat immer irgendwas von dem. Dadurch kann der versuchen, das System zum Brechen des Systems, hat er immer ein Stück von dem geheimen Teil. Das hängt ja, der geheime Schlüssel und der öffentliche Schlüssel, die hängen ja irgendwie zusammen. Ich kann da also irgendwas rumprobieren. Deshalb sind die asymmetrischen Verfahren, nehmen die immer viel größere Blocklängen. Wir haben also asymmetrische Schlüssel von 1000 Bit, 2000 Bit. Der Computer muss immer Operationen mit 2000 Bit Zahlen machen. Die symmetrischen Verfahren machen erstmal hier so ein rundenbasiertes Chaos-Dings, was ich direkt in Hardware gießen kann. Und dann nehmen die auch noch kleine Blocklängen. Das heißt, die nehmen 128 Bit, 196 oder 256 Bit. Und dadurch haben die natürlich wirklich einen deutlichen Vorteil. So, was machen wir jetzt aber, da wir jetzt die zwei Verfahren haben und wir wollen eigentlich die Vorteile von beiden haben. Und da benutzt man hybride Kryptographie, was im Prinzip überall eingesetzt wird. Das heißt, man nimmt die asymmetrische Verschlüsselung für seinen Schlüssel und steckt nur einen Zufallswert in die asymmetrische Verschlüsselung rein. Der Zufallswert geht gleichzeitig als Schlüssel in die symmetrische Verschlüsselung rein und der Klartext, den man eigentlich verschlüsseln will, wird mit der symmetrischen Verschlüsselung verschlüsselt. Dadurch hat man für die lange Nachricht, weil die ist ja deutlich länger als das stille Zufall, was man hier mit dem asymmetrischen Verfahren verschlüsselt, hat man für die lange Nachricht das performante, schnelle System und für den Schlüssel das nicht so performante, asymmetrische System. Und so funktioniert es im Prinzip immer, wenn man irgendwie was mit GPG verschlüsselt oder mit SSL verschlüsselt oder irgendwas. Funktioniert immer so, kann man ausprobieren, indem man zum Beispiel mal eine E-Mail nimmt oder setzt eine Datei und die ist 10 Megabyte groß und man verschlüsselt das jetzt an 4 unterschiedliche Personen. Normalerweise könnte man ja denken, ja, da kommt aus der 4 Megabyte Datei 40 Megabyte groß, weil jeder kriegt sein verschlüsseltes Ding. Ist aber nicht so, weil das GPG verschlüsselt den Zufall, den kurzen Block viermal und dann die 10 Megabyte Nachricht lang mit dem Zufall, mit dem einfachen Zufall. Bedeutet, wenn man das an 4 Leute verschlüsselt, wird die ganze Nachricht nur ein ganz kleines Stück länger und es dauert auch nie wesentlich länger, wenn man das an mehrere Leute verschlüsselt. Also wenn ihr was verschlüsselt, E-Mails verschlüsselt, gibt es immer so eine Option zum Einstellen, dann immer an mich selbst verschlüsseln, die, ich würde sagen, relativ nützlich ist, weil sonst schickt man eine Nachricht an irgendjemanden und kann selbst seine eigene verschickte Nachricht irgendwann nicht mehr lesen. Und die Nachrichten, die dann abgedeckt werden, die sind dann eben nicht immer doppelt so lang, sondern die sind dann eben nur das kleine Stück um Zufall länger. Und daran kann man das eben sehen, dass es wirklich eben hybride Kryptographie da eingesetzt wird.
Ich glaube, die Erfahrung hat jeder mal irgendwie gemacht, der damit angefangen hat.
Also man versendet alles irgendwie verschlüsselt,
yeah,
alles super sicher. Und dann kommt irgendwann, was habe ich da eigentlich in der E-Mail geschrieben?
Genau. Besonders dann kommt immer die Antwort, ich konnte deine verschlüsselte Nachricht nicht lesen, weil ich einen Schlüssel nicht mehr habe. Kannst du mir nochmal unverschlüsselt schicken? Ja. Ich habe eine halbe Stunde geschrieben. Genau, genau. Okay, dann jetzt kommt die Antwort auf die Frage, die wir vorhin hatten, nämlich Betriebsmodi. Es gibt noch verschiedene Betriebsmodi, in denen diese Verfahren agieren. Und die Frage ist, wozu brauchen wir sowas überhaupt? Naja, die Verfahren, die wir jetzt gesehen haben, die brauchen immer eine feste Blöcke. Und die Nachrichten, die wir allerdings in der Praxis haben, da ist die Länge eben nicht vorhersagbar. Die Leute, wir hatten es ja vorhin gesehen, wir können mit RSA was verschlüsseln, und es muss aber in diesen Modulo reinpassen. Mit AES haben wir Blockgrößen von drei unterschiedliche Blockgrößen, die es nehmen kann, 128, 192 oder 256. Wenn jetzt allerdings irgendeine Nachricht, ich habe hier mal eine Beispielnachricht, 5 ist Quersumme von 23 für alle Eliminaten unter euch, und wir haben nicht 23 Chars, wie lange ich gebraucht habe. Okay. Und wenn man das Ganze 8-Bit kodiert, kommt man eben auf 184-Bit. So, und was machen wir jetzt? Steht ein Radio, das verschlüsseln irgendwie, ich habe 184-Bit, naja. Jetzt kann ich das mit AES 028, 192 und 256, und da passt es irgendwie nicht so richtig rein. Mein RSA braucht irgendwie eine Nachricht, und die ist dann richtig lang. Also wird wahrscheinlich das Erste, was natürlich jeder macht, ist ja, wir füllen das Ganze einfach mit Nullen auf, und dann passen die 192 rein und fertig. Okay, dann kommt der Nächste, der hat ein Megabyte zu verschlüsseln, und was machen wir dann? Dann passt es noch nicht mal in das Längste rein. So, und dafür haben sich eben die Leute Betriebsmodi ausgedacht. Und da ist das Erste, was man sich natürlich ausdenken kann, wenn man teilt das alles in Blöcke, hat hier irgendwie ganz viele Blöcke und verschlüsselt man jeden Block einzeln. Und dann habe ich meine 10 Megabyte und das jedes Blockweise verschlüsselt und dann funktioniert das. Das ganze Verfahren nennt sich Electronic Codebook und wird wahrscheinlich, hat das nur eine Bezeichnung bekommen, weil es so einfach ist und sich jeder zuerst überlegt hat. Und dann wird jedem gesagt, du. Das macht man nicht, weil gleiche Blöcke sehen verschlüsselt jetzt gleich aus. Wenn man also hier zweimal den gleichen Block reinsteckt, kommt dann natürlich immer der gleiche Block raus. Das heißt, ja, es kommen eben genau das, was ich gesagt habe. Ja. Genau. Und
das heißt, man kann sich ein Wörterbuch anlegen.
Genau, man kann sich im Prinzip ein Wörterbuch anlegen, obwohl das natürlich auch relativ groß ist, 256-Bit, aber die bekannten Blöcke sind wahrscheinlich kleiner, weil es ist ja dann nur natürliche Sprache oder sowas, und kann dann eben darüber versuchen, Angriff zu machen. Genau, deshalb gibt es das Verfahren, also wenn man irgendwie die Manpages durchblättert, ich glaube, das wird auch gar nicht angeboten, so richtig zum Ganzen. Was allerdings sehr häufig ist, ist das CBC, Cipher Block Chaining. Und das funktioniert so, ich habe das im Prinzip genauso, also wir sehen hier, es ist kaum ein Unterschied zwischen den zwei Verfahren, nur dass ich von dem Ausgang nehme ich den Block, lege den in den Speicher, und wenn der nächste Block kommt, addiere ich einfach den letzten dazu und dann geht es wieder rein. Das ist also immer noch relativ einfach. Was ich aber erreicht habe, ist, wenn ich jetzt hier erst das Rot habe, dann den Gelben und dann den Roten, kommen hier eben wirklich drei unterschiedliche Farben, also drei unterschiedliche Blöcke raus. Und ich kann es nie mehr vorhersagen. Wenn ich jetzt so einen Wörterprogrammangriff machen will, dann könnte ich das vielleicht gegen den ersten Block machen, wenn ich weiß, was der Speicher am Anfang ist, aber gegen weitere Blöcke eben nicht. Und von solchen Verfahren gibt es echt eine ganze Menge. Also da gibt es viele, und das sind noch nicht mal alle, also hier Electronic Codebook Chaining, CBC im Counter-Mode, da steckt man nur einen Zähler in das Ganze rein, und durch den Zähler wird es, also der Zähler dient dann zur Verschlüsselung. Was ist da denn CBC? Ja. Oh, ich bin sicher, ob das CBC steht.
Noch fällt es keiner aus.
Ne? Das ist CBC im Counter-Mode, also ich auf jeden Fall ist Counter-Mode, da wird eben immer ein Zähler reingesteckt. Im Prinzip ist es nur ein Zufallszahlengenerator, der über diesen Counter eine neue Zufallszahl generiert und dann die Zufallszahl auf den Schlüssel draufgesteckt wird. Dann gibt es eben Output-Feedback, Cypher-Feedback und das LRD habe ich schon mal aufgeschrieben, von hier wieder Rebest mit dabei. Ein Verfahren, was zur Festplatten, was extra für die Festplattenverschlüsselung, wo Sektorengrenzen genommen werden, um sowas mit auszurechnen. Weil eben oftmals noch andere Anforderungen sind, man will wahlfreien Zugriff, man will wirklich an dieser Stelle jetzt was entschlüsseln können, was ja in dem CBC erstmal nicht so möglich ist, weil da muss man immer den ganzen Text entschlüsseln. Dann kann ich sagen, ich will nur den dritten Block machen. Und sowas ist eben oftmals auch nicht gebraucht. Auf jeden Fall sind diese Sachen, die in Kürzen stehen, sind auch für solche Betriebsmodi. So, dann komme ich jetzt nochmal zu den Folien, die ich am Anfang hatte, und mal gucken, ob jetzt alles klar ist. Wir hatten also hier das gesehen, das hier war AES, das wissen wir jetzt, das ist ein symmetrisches Verschlüsselungsverfahren. Die Zahl gibt die Blocklänge an, und wir sehen hier hinten ist dann immer genau das abgebildet. Hier eben CFD, Cypher, ach, ECB, Elektronik, Tatsächlich. Ja, also, selbst das, ich dachte, das wäre gar nicht drin, aber auf meinen Mac vorhin. Genau, und hier hatten wir also RSA für Encryption, für Signatur, Blowfish sind die symmetrischen Verfahren hier, AES, SHA sind die Hash-Urfahren. Hier sieht man SHA 256 und SHA 384 sind die Bitmengen dann noch mit angegeben dahinter. Die hier werden alle unter SHA 2 summiert, also die 256, 384 und 512. Das sind die SHA 2. Genau. Und das ist im Prinzip, und bin ich jetzt mit meinem Vortrag am Ende. Wer noch mehr wissen will, also Wikipedia. Wikipedia ist erstmal eine gute Anlaufstelle. Aber was ich auch empfehlen kann, ist, wenn man bei Google BSI im Algorithmenkatalog eingibt, da gibt es, und zwar gibt es vom BSI jedes Jahr eine Empfehlung, welche Algorithmen man verwenden sollte mit welchen Blocklängen. Also wenn ihr nach irgendwas sucht und ihr wisst so richtig, naja, muss ich jetzt irgendwie 1024 oder lieber doch 1500 Bit nehmen, da gibt es immer Vorschläge, die gemacht werden, wenn das sicher sein soll, die nächsten 3 Jahre, dann nehmen wir doch die Länge und wenn das so. Und das ist wirklich auch einfach geschrieben, damit es die Leute in der Wirtschaft verstehen. Nee, das ist ganz gut. Der wird auch, den kriegen wir ja sogar immer noch mit rumgeschickt, also ein Institut, das für uns da nicht viel an Sicherheit. Die schicken wirklich immer noch die Alpha-Version rum und Beta, dass man hier mehr Buchstaben und habt ihr noch irgendwelche Einwände und so. Also das ist wirklich eine Sache, kann man sich angucken. Dann das nächste sind hier, wenn man bei Google Daten Sicherheit und Kryptographie eingibt, dann findet man in den ersten 2 Treffern das Skript zu unserer Vorlesung und Versuchsanleitung. Wir haben Komplexpraktikum, da sind ziemlich umfangreiche Dokumentationen zu den Komplexpraktikern. Die kann man sich auch einfach so durchlesen, muss man ja nicht irgendwie oder mitmachen. Und naja, ich kann natürlich auch jedem empfehlen, montags von 29 bis 42, da ist die Vorlesung bei uns. Natürlich noch kommen, da gibt es das Ganze noch mit. Richtig oder bloß. Okay. Das war's und dann, wenn noch Fragen sind.